Jetzt, der OE24-TV-Insider mit Niki Fellner und Isabel Daniel. Was passiert hinter den Kulissen der Macht? Wer zieht die Fäden in der Politik? Kritische Fragen, klare Antworten, spannende Analysen und alle Aufreger. Der Polit-Insider mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner und Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel.
Hallo, willkommen zu unserem wöchentlichen Politik-Insider auf OE24TV und als Podcast gemeinsam mit OE24-Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel. Hallo Isabel.
Hallo Niki.
Isabel, wir wollen auch diese Woche wieder über den ORF sprechen, weil es sich hinter den Kulissen jetzt doch zuspitzt in den letzten Tagen. Du hast das eh ausführlich auch geschrieben, und zwar in der Causa Weismann. Einerseits gibt es das Material, das mittlerweile vorliegt, 50 Seiten Protokolle dieser Chatnachrichten, die zwischen Roland Weismann und der betroffenen Mitarbeiterin ausgetauscht wurden, die jetzt von einer Compliance-Stelle sozusagen geprüft werden, und daraus folgend die Frage: Wird Roland Weismann entlassen, bleibt er beurlaubt und wie wird weiter mit ihm verfahren? Da hätte ja eigentlich im Laufe dieser Woche eine Entscheidung fallen sollen. Sie ist aber noch nicht erfolgt anscheinend. Was ist da der aktuelle Status?
Genau, also eigentlich haben Arbeitsrechtler gesagt, da Ingrid Thurnherr, die neue ORF-Chefin, jetzt schon seit 2 Wochen im Amt ist, die Compliance eigentlich schon seit fast 2 Wochen prüfen konnte, wäre jetzt der Zeitpunkt einer Frist, die du beachten müsstest, wenn du quasi eine fristlose Entlassung aussprechen wollen würdest. Bei Kündigung hast du natürlich noch etwas mehr Recht, mehr Zeit. Jetzt gibt es unterschiedliche Anwälte. Es gibt andere, die sagen, naja, das ist jetzt so ein umfassender Fall mit so viel Öffentlichkeit, dass du doch mehr Zeit hast, wenn die Compliance, wo ja eine externe Rechtsanwaltskanzlei zugezogen wurde, über die wir vielleicht nachher auch kurz reden, noch mehr prüfen will, dass Ingrid Thurnherr einfach abwarten muss, wie dieser Bericht ausfällt, um dann zu entscheiden. Und dann hat sie eben diese 3 Möglichkeiten, entweder eine fristlose, eine Kündigung oder den Status quo, dass er einfach suspendiert ist bei quasi seinen Bezügen als Chefproducer und nicht als ORF-Generaldirektor, weil er ja als Generaldirektor einen vorzeitigen Austritt hingelegt hat.
Das ist jetzt schon angesprochen, es ist jetzt eine externe Anwaltskanzlei hinzugezogen worden. Es dürften generell einige externe Berater da hinzugezogen werden, was mittlerweile auch für Kritik sorgt, sowohl bei Stiftungsräten als auch in Teilen des ORFs, weil halt viele sagen, warum muss da jetzt so viel externe Beratung hinzugezogen werden bei einem Unternehmen, das ja, sage ich mal, jetzt nicht gerade unterbesetzt ist. Wer berät da jetzt wie den ORF schon wieder?
Ja, also ehrlich gesagt, im Moment hat man den Eindruck, dass der ORF, der ja der größte Kommunikationsbetrieb des Landes ist, irgendwie komplett verlernt hat, wie man kommuniziert, zumindest wenn es um eigene Sachen geht. Weil ich meine, jetzt hast du zur Compliance, das lasse ich mir noch einreden, dass ich da externe Rechtsanwälte hole, ob ich Rechtsanwälte hole, die im Glücksspiel spezialisiert sind bei solchen Fragen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber sie haben auch irgendwelche Compliance-Berichte, dann wird die Kommunikation offenbar auch ausgegliedert, da werden jetzt auch irgendwelche externen Kommunikationsberater, also wenn du das im ORF nicht mehr schaffst, wird es langsam ein bisschen kritisch, und ich verstehe das alles nicht mehr.
Aber das ist jetzt so dieses typische, man will selber ja keine Fehler machen, also für nichts zuständig sein, und deswegen holt man sich ja, man kennt das ja, auch alle möglichen Konzerne, die das immer wieder machen, holen sich zig Berater, um dann die Entscheidungen noch ein bisschen von sich wegzuschieben. Spricht ja nicht unbedingt für Führungsstärke sowas normalerweise.
Und ich glaube, du hast ein Problem, weil wenn diese ganzen Konzerne, die du bezeichnest, private Konzerne sind, können sie ihr privates Geld auch zum Fenster rauswerfen, wenn es ihnen Spaß macht, oder es verbrennen oder was auch immer. Wir reden aber von einem öffentlichen Unternehmen. Und was macht da den Unterschied? Dass das öffentlich finanziert ist, das heißt aus Steuergeld finanziert. Das sind eben diese Mitgliedsbeiträge, diese Beiträge, die wir alle zahlen müssen, egal ob wir ORF konsumieren oder nicht konsumieren. Das heißt, da ist die Geduld des Zusehers oder des Konsumenten oder der zahlen muss, sicher kürzer, als wenn irgendein Multikonzern jetzt sagt, ziehen wir die Sache in die Länge. Das ist eine sehr typisch österreichische Mentalität, muss man dazu sagen. Ich glaube nur, dass der ORF diese Zeit nicht hat.
Und das in die Länge ziehen ist natürlich schon auch auffällig, weil jetzt sind mittlerweile, wenn ich richtig zähle, 3 Wochen vergangen, seitdem diese Causa zumindest öffentlich bekannt geworden ist. Wenn man die Zeit, wo der Stiftungsratsvorsitzende und sein Stellvertreter involviert war, hinzuzählt, reden wir eigentlich von 4 Wochen mittlerweile, also einem Monat. Mhm. Und gefühlt ist eigentlich nichts passiert seitdem, außer dass sehr viel, sage ich einmal, Schmutzwäsche gewaschen wird und alle möglichen Vorwürfe nach außen dringen. Aber jetzt rein auf die Causa hinbezogen, ist in diesen Wochen eigentlich nichts entschieden worden? Oder habe ich da irgendwas übersehen oder nicht mitbekommen?
Nein, du hast leider nichts übersehen. Ich würde dich gern korrigieren und sagen, aber Niki, ich meine, die haben da gearbeitet ohne Ende. Nein, ich verstehe es auch nicht. Also wie gesagt, ich verstehe das Argument, das ich aus dem ORF höre, dass man gewisse Fehler vermeiden will, die die Stiftungsratsspitze vielleicht gemacht hat. Weil da geht es natürlich jetzt um sehr viel Geld auch. Der Roland Weismann stellt hier Ansprüche von bis zu 3,2 Millionen Euro. Das darf man nicht vergessen. Wenn der ORF sowas zahlt, dann ist das das nächste öffentliche Fiasko. Das wissen wir natürlich alle. Und dass man sagt, okay, wir machen jetzt alles. Wir befragen, das war ja 3 Stunden lang, wurde die 35-jährige ORF-Mitarbeiterin befragt, die diese Vorwürfe quasi aus ihrer Sicht eben auch mit 50 Seiten untermauert hat. Stundenlang wurde auch Roland Weismann bereits vergangene Woche befragt. Die Stiftungsratsspitze hat ihre Protokolle an die Compliance-Stelle gegeben, also die Protokolle der Gespräche zwischen Weismann, der Stiftungsratsspitze, Lederer und Schütze sowie den wechselseitigen Anwälten. Jetzt dürften aber die Anwälte ein bisschen so Investigativbüro spielen und wollen, glaube ich, mit noch mehr reden. Nur da muss man halt dazu sagen, dann müssen sie halt jeden Tag mit den Leuten reden, weil ich meine, jetzt prüfen die auch schon eine Woche und die bringen nicht den 100-jährigen Bauernkalender raus, sondern sollten da wirklich möglichst zeitnah agieren.
Vielleicht noch abschließend zu diesem jetzt konkreten Komplex Roland Weismann betreffend, über den ORF sprechen wir dann eh auch noch etwas ausführlicher. Es gibt ja jetzt immer mehr Personen, die Einsicht in diese Chatnachrichten haben. Wie gesagt, 50 Seiten, hast du ja schon gesagt, ausgedruckt.
50 Seiten, die Compliance hat.
Die die Compliance hat, okay. Anscheinend gibt es sogar noch mehr, aber 50 Seiten, die mal vorgelegt wurden. Und jetzt hört man ja von denen, die das gesehen haben oder die Einsicht hatten, dass das sehr einschlägige Nachrichten sind und eigentlich durch die Bank sagen alle, der Inhalt dieser Nachrichten geht sich nicht aus, dass Roland Weismann da weiter ORF-Chef geblieben wäre, unabhängig jetzt vom Zeitpunkt, wann sie bekannt geworden wäre, sind. Was weiß man denn über diese Nachrichten, über die Tonalität und über diesen Austausch, der da stattgefunden hat zwischen Weismann und dieser besagten Mitarbeiterin?
Also grundsätzlich, was ich recherchiert habe, sind, das sind Nachrichten, die über einen Zeitraum von 2,5 Jahren gehen. Das hat begonnen, sie ist ja eine quasi Wirtschaftsjuristin, sie hat in der Finanzabteilung des ORF gearbeitet. Er ist damals Vizefinanzchef gewesen. Das heißt, ich sage das jetzt deswegen dazu, weil schon damals eigentlich ein gewisses Chefverhältnis da war. Aber das hat offenbar mit ein paar wenigen, also ich glaube, die haben sich überhaupt erst im Dezember 2019 kennengelernt und dann begann so ein Chat-Austausch. Das klang, glaube ich, am Anfang noch relativ freundschaftlich. Da war sie noch verheiratet, da war sie, glaube ich, durchaus auch noch amikaler mit ihm, die waren gemeinsam laufen, bla bla bla, haben sich ganz viel weitergeschickt. Und dann ist er immer drängender geworden und dann ist er immer expliziter geworden. Und das hat sie mal mehr, mal weniger zurückgegeben. gestoßen, aber dann kamen immer deutlichere Kommentare, ich bin verheiratet, ich will das nicht, bitte,
du hast und das hat sie auch Frauen, so geäußert, deinem Wissensstand nach?
Meinem Wissensstand nach ist das in den Telefonprotokollen drinnen, also in Abschriften und auch in Nachrichten, es dürften extrem viele Chatnachrichten gewesen sein, also wirklich sehr, sehr viele. Dazu kamen dann schon sehr explizite Nachrichten, auch sehr explizite, nicht jugendfreie Fotos, wo die Witze im ORF schon sind, quasi, das dürften sie im ORF nicht senden. Mhm. Man muss dazu sagen, Roland Weißmann hat bei seiner Aussage bei der Compliance-Stelle, soweit ich das weiß, nichts davon geleugnet, hat aber aus seiner Sicht gesagt, das sei aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat aber nicht selber was vorgelegt. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Und an sich liegt der Compliance-Stelle schon auch die Antworten von ihr vor. Mhm. Ja, nicht alles, das wird sie jetzt auch ziemlich sicher erklären, mir Anwälte nicht mehr herausrücken, weil es ja eine Anzeige, eine Strafanzeige gegen sie und gegen ihren Anwalt gegeben hat. Und damit
landet das ohnehin vor Gericht.
So ist es. Und dann wird die Staatsanwaltschaft sich entscheidet, Anklage zu erheben, was noch völlig offen ist, würde das Ganze auch öffentlich verhandelt werden.
Ja. Sprechen wir noch über den Stiftungsrat, weil neben der Causa Weißmann ist ja derzeit, muss man sagen, oder durch die Causa Weißmann eigentlich der Stiftungsrat sehr in der Ziehung. Das richtet sich einerseits gegen die beiden Vorsitzenden, also den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter, Heinz Lederer und Gregor Schütze, der eine von der SPÖ entsandt, der andere von der ÖVP. Aber da kommen jetzt immer mehr, muss man sagen, Stiftungsräte dran. Also man hat das Gefühl, der ganze Stiftungsrat ist irgendwie ein Sauhaufen, um es salopp zu formulieren. Allerdings insbesondere das, was jetzt gegen Heinz Lederer und Gregor Schütze vorgebracht wird, kommt ja sehr stark interessanterweise aus den eigenen Reihen. Bei Lederer ist sogar der burgenländische Landeshauptmann und der steirische SPÖ-Chef öffentlich aufgetreten, haben beide den Rücktritt gefordert. Bei Gregor Schütze mutmaßlich stecken auch Teile der ÖVP dahinter, die ihn loswerden wollen und die derzeit diverse Unvereinbarkeiten von ihm an die Öffentlichkeit spielen, dass er mit seiner Agentur Mitbewerber des ORFs beraten habe etc. Vielleicht jetzt mal konkret auf die zwei und nachher reden wir dann noch über andere Teilnehmer Mitglieder des Stiftungsrates. Wie eng wird es für die beiden? Glaubst du, dass sich die halten können oder droht denen jetzt unmittelbar das aus?
Also ich glaube,
weil sie müssen ja selber gehen, muss man vielleicht dazu sagen. Sie können ja nicht abberufen werden, sondern sie müssen als Stiftungsrat selber zurücklegen. Ja.
Genau, also im Unterschied zum Generaldirektor, der von einer Zweidrittelmehrheit innerhalb des Stiftungsrates abberufen werden könnte, egal wer er ist, kann kein Stiftungsrat abberufen werden. Der eine Teil ist in Wirklichkeit Litigation PR. Muss man ganz offen sagen, seit Roland Weißmann zurücktreten musste, werden jetzt Sachen bekannt, die ORF intern sicher schon sehr lange bekannt waren, muss man dazu sagen, über die Lobbying-Geschäfte, wie du es richtig gesagt hast, von Heinz Lederer und von Gregor Schütze. Das ist der eine Teil. Dann ist auf das Ganze jetzt aufgesprungen Hans-Peter Doskozil und sein Adjutant Max Lercher. Warum? Also einerseits verstehe ich ja das Grundsätzliche, dass die Optik schlecht ist. Du weißt, wir reden auch darüber, dass eigentlich eine dringende Endparteipolitisierung und wirtschaftliche Verflechtungen da einmal wirklich durchleuchtet und beendet werden müssen. Aber es geht, da ist ein angenehmer Nebeneffekt, glaube ich, für Hans-Peter Doskozil, dass er der Meinung ist, der Heinz Lederer sei der Mann von Michael Ludwig, Wiens Bürgermeister. Und damit beantworte ich dir jetzt eine Frage, ob ich glaube, dass der bald weg ist. Nein, weil wenn Hans-Peter Doskozil sagt, Heinz Lederer gehört weg, wird Michael Ludwig erst recht sagen, nein, Heinz Lederer muss bleiben. Das ist quasi der Nebenschauplatz dieses Konflikts. Ich glaube nur, wir haben im Sommer, muss man dazu sagen, eine ORF-Wahl. Damit wird eine neue Geschäftsführung und ein neuer Stiftungsrat dann in Folge kommen. Und dass danach, glaube ich, ziemlich viel anders werden wird.
Der Stiftungsrat kommt nicht neu mit der ORF-Wahl.
Du kannst es mit einem ORF-Gesetz sehr wohl einbringen. Und ich glaube, dass das früher oder später kommen wird, weil der Politik nichts mehr anderes übrig bleiben wird. Und dass du es über den Weg machst. Beim Gregor Schütze, glaube ich, steht es so, ist die ÖVP in der ORF-Frage ja sehr gedrittelt. Mhm. Es war ja auch überhaupt noch nicht fix, dass die ganze ÖVP Roland Weißmann unterstützt hätte, sondern da ist ein Drittel für den Weißmann gewesen, ein Drittel für den Herrn König gewesen und das andere Drittel für den Herrn Hofer. Mhm. Und genauso ist das jetzt. Er dürfte ÖVP intern aber schon etwas entmachtet worden sein. Das kann man schon dazu sagen. Auch im Stiftungsrat vor allem, weil er nicht aus der Sicht der ÖVP denen rechtzeitig über die Anschuldigung
hat. Da höre ich, dass vor allem die niederösterreichische ÖVP sehr unzufrieden sein soll mit Gregor Schütze.
Ja, das ist sehr wahrscheinlich, weil die niederösterreichische ÖVP natürlich immer ein bisschen diese Methode hat, wir lassen uns überhaupt niemanden rausschießen. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe auch mit Vertretern aus Niederösterreich geredet, die die Sache ein bisschen anders sehen und die schon sagen, also das wäre sich einfach nicht ausgegangen.
Nein, ich glaube, es geht ja da auch nur sekundär, ob Weißmann geblieben wäre oder nicht, sondern eher, wie du sagst, dass Schütze zu spät wichtige Parteigranten informiert hat und sich viele da halt oder manche auf den Schlips getreten fühlen. Spannender Name, der da in dem Zusammenhang auch immer wieder fällt, Alexander Vrabetz als möglicher Ersatz für Heinz Lederer als Stiftungsratsvorsitzender. Kaum einer kennt den ORF so gut wie er. Beziehungen zum Wiener Bürgermeister sind auch gut, wie wir wissen. Mittlerweile ist er also KI-Medienbeauftragter von ihm. Und ich glaube, mangelnde Kompetenz kann man ihm auch nicht absprechen. Wäre das vielleicht ein Switch, den der Bürgermeister zustimmen könnte? Vrabetz ersetzt Lederer, Lederer wird dann vielleicht KI-Beauftragter in Wien.
Also ich glaube, grundsätzlich gegen Vrabetz wird sich der Wiener Bürgermeister wohl schwer aussprechen. Ist auch ein machiavellistisch gut gedachter Plan, Alexander Vrabetz als Stiftungsratsvorsitzenden zu installieren. Ich bin mir nicht sicher, wie glücklich die ÖVP damit wäre, weil dann wäre er so oder so der Schatten-ORF-Chef und man muss dazu sagen, in einem Teil der ÖVP.
Das stimmt natürlich, weil dann würde natürlich der Stiftungsratsvorsitzende de facto ins Unternehmen rein regieren.
Der
Stiftungsratsvorsitzende das Unternehmen besser wahrscheinlich als der oder die Generaldirektorin, die dann sitzt.
Das glaube ich auch, aber es gibt ja manche in der ÖVP, die durchaus den Verdacht haben, dass die SPÖ versuchen könnte, Alexander Vrabetz wieder an die ORF-Spitze, also nicht nur Stiftungsratsspitze, sondern tatsächlich wieder zum Alleingeschäftsführer zu machen. Das wird recht spannend. Da gibt es ja jetzt ÖVP-Kreise, die versuchen, einen parallelen Strang jetzt aufzuziehen, also den nächsten Strang. Wir wissen ja, es wurde von Anfang an, also noch am Tag von Roland Weißmanns Rücktritt oder am Tag, als das publik wurde, sofort der Zusatzpensionsvertrag von Pius Strobel diskutiert und da wird jetzt immer stärker, das kommt aus ÖVP-Kreisen, nicht nur Pius Strobel diskutiert, sondern Alexander Vrabetz, der damals 2010, als dieser Vertrag gemacht wurde, ORF-Generaldirektor war und da wird jetzt quasi versucht, auch da zu sagen, das sei ja auch ein Kriminalfall, weil so etwas hätte man nicht.
Was man natürlich schon sagen muss, bei aller Kompetenz, die Alexander Vrabetz zweifelsohne hat, es wäre natürlich, muss man sagen, fast eine Kriegserklärung der SPÖ an die ÖVP, weil wir wissen, die ÖVP hat Vrabetz nie gemocht, wollte ihn immer weghaben und ist ja sowieso der Meinung, er sei das Grundübel auch für die Berichterstattung im ORF gewesen, in den letzten Jahrzehnten in dem Fall fast. Also insofern, wie du sagst, ist natürlich die Frage, stimmt die ÖVP dem zu? Andererseits dafür wären sie ihn als potenziellen Generaldirektorsanwärter los.
Nein, natürlich, aber du darfst nicht vergessen, ein Teil der ÖVP glaubt ja da völlig zu Unrecht, sage ich dazu, dass es da irgendeine politische Verschwörung gegeben habe, weil es war keine politische Verschwörung, sondern da haben höchstens mehrere, jenseits der Frau haben da mehrere oder irrsinnig viele, das wird schon immer undurchschaubarer, wie viele da offene Rechnungen miteinander haben, weil diese ganzen Rechnungen, die jetzt beglichen werden, die beschränken sich nicht nur auf die jetzt genannten. Das werden immer mehr werden und das wird in nächster Zeit immer mehr und mehr auch im Management betreffen. Es wird andere Stiftungsräte betreffen. Es betrifft ja schon einen Stiftungsrat, der früher ORF-Manager war, wo jetzt langsam die Geduld von einigen auch ausläuft. Aber es geht auch um andere, die nach wie vor in Spitzenfunktionen im ORF sind. Und wie gesagt, ich glaube, dass da, ich habe es eigentlich ganz am Anfang schon zitiert, ORF Insider, und es verifiziert sich immer stärker, das war alles erst die Spitze des Eisbergs. Und deswegen kann ich nur noch einmal sagen, wenn der ORF sich selber retten will, sollten sie rasch reagieren, weil im Moment geben sie wirklich all jenen, die der Meinung sind, dass man den ORF kurz und klein schlagen muss, nicht redimensionieren, sondern wirklich kurz und klein schlagen muss, so viel Munition, dass ich mich frage, wie sie aus der Nummer rauskommen.
Reden wir noch kurz am Ende über die Zukunft des ORFs und wie es da jetzt auch, Stichwort ORF-Wahl, weitergeht. Ingrid Thurnherr hat ja jetzt einmal übernommen und die große Frage, die sich ja viele stellen, ist, tritt sie bei der ORF-Wahl im August dann auch noch einmal als Generalintendantin an, wo viele meinen, wenn sie das täte, hätte sie gute Chancen, Klammer auf, aber wahrscheinlich auch nur, wenn sie das jetzt in den nächsten Wochen auch wirklich löst und auch positiv löst, dieses Chaos rund um den ORF. Es gibt allerdings viele, die ihr das nicht zutrauen. Viele sagen, sie ist eine exzellente Journalistin, höchst integer, aber sie hat keine Management-Qualitäten.
Das nennt sich vergiftetes Lob.
Andere sind der Meinung, sie will sie eigentlich gar nicht, weil die will eigentlich in Pension gehen und das ist nicht Teil ihrer Lebensplanung.
Und will das ohnehin nicht machen.
Ja. Abseits von Ingrid Thurnherr, also erstens, wie siehst du die Chancen, dass Ingrid Thurnherr A antritt und B, sollte sie antreten, auch ORF-Chefin bleibt? Und wer sind die Alternativen, wenn Ingrid Thurnherr nicht antreten sollte?
Also mir hat jetzt kürzlich ein sehr erfahrener ORF-Insider gesagt, alle, die ihren Kopf derzeit rausgesteckt haben, sind schon quasi causa finita, die seien zu früh aus der Deckung gegangen. Und diese Person ist der Meinung, dass alle jetzt genannten sich selbst aus dem Spiel genommen haben. Grundsätzlich, ich höre die gleichen Argumente über Ingrid Thurnherr. Ich höre allerdings von Leuten aus dem ORF, dass sie den Eindruck haben, dass es derzeit eine Dreierallianz von Frauen gäbe. Das erschreckt, glaube ich, ein paar im ORF gerade ziemlich. Nämlich Ingrid Thurnherr, dann die Frau Schindlauer und die Frau Gois-Horowitz. Das sind quasi die drei Direktorinnen.
Ingrid Programmdirektorin, Finanzdirektorin und Generaldirektorin.
Und dass die zu dritt agieren würden, dass die jetzt zu dritt sagen würden, und wir wollen jetzt zu dritt den ORF umbauen. Das wäre natürlich, glaube ich, eher eine Horrorvision für die ÖVP, sage ich auch dazu, weil die anderen zwei...
Gois-Horowitz und Schindlauer sitzen beide auf einem grünen Ticket derzeit.
Genau, also die würden das, glaube ich, als Untergang des Abendlandes ansehen und das gar nicht wollen. Alle anderen sagen aber, naja, so wird sich's aber auch nicht ausgehen, dass die Ausgemachten es jetzt werden können. Also mir sagen alle, der König, der im Kabinett von Gerald Fleischmann, aka Sebastian Kurz war und jetzt irgendwie bei Krone Hit ist, ist ein talentierter Medienmanager, aber sicher nicht als ORF-General in so einer Situation, ginge sich nicht aus. Bei Alexander Hofer sagen alle, ja, kann den Job, aber das wäre jetzt wieder durchaus schwierig, weil alle wissen, das ist der Wunschkandidat von weiten Teilen der ÖVP. Und überhaupt, vielleicht wäre es doch gescheiter, eine Frau zu nehmen. Jetzt gibt es Teile der niederösterreichischen ÖVP, die sagen, naja, vielleicht sollte man doch noch einmal überlegen, wegen der Lisa Dotzauer, auch wenn die eine unsichere Kantonistin ist, und ich will ihr nicht schaden, indem ich sie jetzt nenne, aber quasi...
Die ja schon zweimal angetreten ist bei der ORF-Wahl, muss man sagen, aber zweimal gescheitert ist damals.
Ja, genau, aber wo die sagen, die suchen nach Frauen, die ihnen nahe stehen. Weil da tut sich sogar die FPÖ leichter, eine Frau ins Rennen zu schicken als die ÖVP, was übrigens auch sonderbar ist, muss man dazu sagen, aber ist halt so, ich schließe mich dem an, was eben ein sehr erfahrener ORFler gesagt hat. Ich glaube, dass wir derzeit noch nicht den richtigen...
Aber du glaubst eher an eine interne als eine externe Lösung. Also sprich eher ein ORFler oder eine ORFlerin als jemand externer Medienmanager, der sozusagen von außen kommt, was ja immer wieder auch in den letzten Wochen kursiert ist. Es bräuchte jetzt eigentlich jemand von außen, der dort aufräumt. Aber
den
ORF, Clemens Pieck von der APA habe ich schon mehrfach genannt, wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt auch andere Namen, die fairerweise genannt werden. Aber derzeit, ich höre das auch tendenziell, dass es eher auf eine ORF-Lösung rausläuft mit dem Argument, sozusagen, da braucht es jetzt jemand, der
das System
kennt, der sozusagen schnell eingearbeitet ist etc.
Also ich persönlich glaube schon, dass es eine interne Lösung wird, vielleicht, dass sie irgendwelche anderen dazu holen, externe.
Wobei das spricht dann vielleicht wieder für Alexander Hofer, weil um den ist es in den letzten Wochen auffällig ruhig gewesen. Und das ist ja oft auch mal ein Indiz, wenn sich jemand komplett zurückhält, dass da vielleicht im Hintergrund dann doch das ein oder andere Gespräch gerade stattfindet.
Ich glaube, dass sogar viele Gespräche stattfinden, aber natürlich wissen die anderen Parteien, wessen Lieblingskandidat er wäre. Und die Frage ist, ob du in der derzeitigen Situation, aber auch da hängt es davon ab, wie das jetzt gehandelt wird, weil natürlich läuft jetzt...
Da schließt sich aber vielleicht der Kreis wieder, warum die niederösterreichische ÖVP Gregor Schütze ablösen will und dort vielleicht jetzt jemand ein bisschen stärkeren haben will, der im Stiftungsrat das verhandelt.
Plus, man muss dazu sagen, es gilt ja, also es gibt das Gerücht, dass der Gregor Schütze für den König gewesen wäre und dass die Niederösterreicher ihn vielleicht, und ich glaube, das ist sogar ein bisschen unfair, aber egal, dass die Niederösterreicher ihn zu sehr als Türkisen sehen, also als Kurzgetreuen. Und vielleicht ist der auch ein bisschen mehr ein Mensch der heutigen Zeit und weiß, dass diese Brachialinterventionen und Brachialmethoden, die in der Zeit von Erwin Bröll zum Beispiel gut funktioniert haben, sicher im ORF-Landesstudio Niederösterreich, einfach generell so nicht mehr funktionieren.
Naja, wird auf jeden Fall spannend. Kann, wie du sagst, vielleicht sein, dass es überhaupt jemand ist, den derzeit niemand am Zettel hat, sei es Frau oder Mann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, weil irgendwann müssen sie jetzt dann doch mal aus der Deckung kommen, weil die ORF-Wahl ist jetzt nicht mehr so lang hin, sie ist im August. Also
sie ist im August und vor allem musst du deine Bewerbung bis Mai abgeben.
Okay, na gut, das wären dann das noch knapp zwei Monate, eineinhalb.
Ja, das ist doch zeitnah, das heißt, irgendwann müssen sie die Köpfchen aus der Deckung nehmen, alle miteinander, und ich kann mir schon vorstellen, dass viele antreten werden, weil natürlich gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt auch seine Chance wittert in diesem ganzen Chaos, durchaus auch externe, also schauen wir.
Gut, wir werden es beobachten. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.